Los geht's. Passt das Ganze? Gibt es endlich eine Aufbruchstimmung? 83 Tage vor dem Eröffnungsspiel. Es gibt den ersten Torschuss und den ersten Treffer. 8 Sekunden. Florian Wirtz. Wir kicken mit Mut und Risikobereitschaft. Und da ist der Beweis.
Acht Sekunden. Mehr braucht Florian Wirtz in diesem Spiel nicht. Dann liegt der Ball im französischen Tor. Deutschland gewinnt im März 2024 in Lyon gegen Frankreich 2:0. Und die alte Fußballgeschichte zwischen beiden Ländern hat einen neuen Rekordmoment. Aber diese Geschichte beginnt nicht mit Wirtz, Kroos oder Mbappé. Sie beginnt mit einem 0:7 vor mehr als 125 Jahren. Sie führt über Colombes, Sevilla und Saint-Étienne bis in die Gegenwart. Und sie erzählt viel mehr als nur Fußball. Folge 105 von Frankophil über deutsch-französische Fußballrivalitäten. Mein Name ist Andreas Noll. An diesem Donnerstag startet die Fußball-WM in Nordamerika und Frankreich gehört wieder einmal zu den Favoriten. Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé, eine Mannschaft voller Weltklasse. Die Équipe de France ist längst eine Fußballmacht. Aber in der deutsch-französischen Fußballgeschichte war das lange anders. Am Anfang steht ein 0:7, 1898, beim ersten inoffiziellen Vergleich. Frankreich war organisatorisch stark, Paris war Sitz der FIFA. Aber auf dem Platz schaute man lange eher nach Deutschland. Mein Gast heute ist der Historiker Philippe Didion, Wissenschaftler an der Universität des Saarlandes in Saarbrücken. Er forscht nicht nur zu den Länderspielen zwischen beiden Staaten, sondern auch über Fußball jenseits der großen Metropolen, über Stadien in Frankreich und Westdeutschland von den 1950er bis in die 80er Jahre. Wir sprechen über große deutsch-französische Fußballmomente, über Colombes 1952, als Frankreich und Deutschland nur 7 Jahre nach Kriegsende wieder gegeneinander spielten. Wir sprechen natürlich auch über Sevilla 1982, den großen Erinnerungsort dieser Rivalität sozusagen. Aber auch über Saint-Étienne, Lens, Kaiserslautern, Metz und die Frage, warum Fußball in Deutschland und Frankreich so unterschiedlich gewachsen ist. Es geht um Rivalität und Versöhnung, um Stadien, Fans und Politik und darum, warum Fußball nie nur Fußball ist. Herr Didion, wenn man heute an Frankreich denkt, ne, an Fußball und Frankreich, dann denkt man an Zinedine Zidane, Kylian Mbappé, Weltmeistertitel. Auch wenn heute Abend die WM in Amerika startet, dann zählen die Franzosen ja zu den WM-Favoriten, ganz klar. Aber am Anfang der deutsch-französischen Fußballgeschichte, 1898, da steht ein 0:7 auf der Ergebnisliste. War das damals ein Ausrutscher oder spielten Deutschland und Frankreich damals zu Beginn dieser Rivalität fußballerisch auf ganz unterschiedlichen Planeten, wenn ich es mal so sage?
Also ich würde schon sagen, dass das damals eher die Regel als die Ausnahme war. Vielleicht weniger für die Zwischenkriegszeit, aber für die unmittelbare Nachkriegszeit nach 1945, obwohl Frankreich sich da oft auch mit einem Unentschieden aus der Affäre retten konnte, war es schon so, dass die Bundesrepublik dann deutlich überlegen war den französischen Spielern. Ja, man in Frankreich dann vielleicht bis auf die Ausnahme der WM 1958 von schwarzen Jahren spricht, von wenig erfreulichen Resultaten, sowohl auf Clubebene als auch was dann die Nationalmannschaften anbelangt. Also das war schon über lange Zeit hinweg, immer mit kleinen Ausnahmen, aber war das schon eher ein asymmetrisches Verhältnis zwischen diesen beiden Nationen.
Und das galt auch vor dem Zweiten Weltkrieg, also 1898, das erste, ich glaube, das war noch das inoffizielle Länderspiel, ne, 0-7, da waren die Kräfteverhältnisse auch schon so geklärt.
Ja, das waren solche Städtemannschaften, eher Walter Bensemann, der Gründer des Kickers, der da auch mitgemischt hat, der ja auch in Straßburg Vereine gegründet hat, aber das war schon so, wobei man gleichzeitig sagen muss, dass Frankreich, was jetzt die Organisation, also die FIFA hatte ihren Sitz ja auch in Paris lange Zeit, also was das Organisatorische angeht, die Verbandsarbeit, da war Frankreich sozusagen weit vorne und hatte von vielen Sportverbänden, nicht nur von der FIFA, den Sitz beherbergt. Auch was die breite Masse anbelangt, da war Frankreich eigentlich auch immer führend. Aber was so den Spitzenfußball anbelangt, da kann man das schon so sagen.
Wenn Sie sagen, die breite Masse, da war es sogar eventuell sogar stärker verankert als in Deutschland. Andererseits gibt es ja in Frankreich auch durchaus viele Sportarten, wenn ich da heute zum Beispiel an Rugby denke, Schwimmen, Radsport, Leichtathletik etc. Da gibt es viele Sportarten, wo Frankreich auch sehr, sehr stark ist.
Also der Fußball hat deutlich mehr Konkurrenz in Frankreich. Also wenn man an den Sommer denkt, dann ist da die Tour de France das Großereignis in Frankreich jedes Jahr, da denkt keiner an Fußball. Die Ursprünge auch Anfang des 20. Jahrhunderts, der Roman National, also sozusagen diese Erfahrung der französischen Landschaft, immer mit dem Kulturellen verbunden. Und das ist sozusagen dann auch ein Konkurrent für den Fußball. Genauso, Sie haben es eben schon gesagt, der Rugby, der eben gerade im Süden, Südosten extreme Hochburgen hat, wo auch der Fußball sozusagen sich dann schwer tut, sich sozusagen ja festzusetzen und richtig populär zu werden. Oder in Deutschland kann man schon sagen, dass der Fußball die Sportart Nummer eins ist. Natürlich auch immer mit leichten Schwankungen, auch das will ich nicht verhehlen, aber schon die Sportart Nummer eins, das ist in Frankreich eben lange Zeit nicht so. Er ist mittlerweile viel populärer, als er das früher war, das kann man schon so sagen.
Kann man sagen, dass Frankreich relativ spät erst zu einer echten Fußballnation wurde oder ist das übertrieben?
Nee, das ist nicht übertrieben. Also so einen ersten Peak haben wir 1958. Da wird das erste Mal von einem französischen Spielstil, der von Stade de Reims, damals ein französischer Club, der im Europapokal der Landesmeister, also der im Vorgänger der Champions League, zweimal ins Finale kommt gegen Real Madrid. Und da sagt man, die spielen einen prickelnden Champagner-Fußball. Der Champagner in Reims natürlich, da liegt die Verbindung nah. Und das wird auf die Nationalmannschaft übertragen. Und dann werden die in Schweden 1958 Dritter gegen die Bundesrepublik mit einem 6-3, 4 Tore von Just Fontaine. Und man sagt, ah, da ist Frankreich zum ersten Mal sozusagen als Fußballnation wirklich richtig präsent. Es gab vorher auch eine Weltmeisterschaft 1938 in Frankreich, aber die ist in den Jahren eigentlich in Vergessenheit geraten. Die wird jetzt erst wieder so richtig wiederentdeckt, dass es da mal Austragung gab. Aber 1958 ist so der erste Peak, dann wieder schwarze Jahre und dann eigentlich so richtig erst wieder 1982 Sevilla. Wir wissen alle, was die Rede ist, Toni Schumacher und ja. Patrick Battiston. Dann sozusagen geht es nochmal so richtig los. Aber 1958 würde ich sagen, ist das erste Mal, dass man Frankreich auf der Fußball-Weltbühne mit einem eigenen Stil, mit Erfolgen so richtig wahrnimmt.
Jetzt sind wir schon bei der deutsch-französischen Rivalität, wenn Sie da bei Schumacher und Battiston sind. Da würde ich aber ganz gerne vorher nochmal ein bisschen zurückblicken. Also 1898 das erste inoffizielle Länderspiel, das erste offizielle Länderspiel dann an meinem Geburtstag, also zumindest am Tag, 15. März und dann 1931, wenn ich das richtig recherchiert genau. habe, in Colombes. Damals gewinnen die Franzosen 1-0. In der französischen Presse werden dann deutsche Spieler mit Sturmsoldaten verglichen. Was sagt uns das über die Stimmung damals?
Ja, die Stimmung deutet schon auf das hin, was dann zwei Jahre später ja passiert, die Machtübernahme der Nationalsozialisten. Übrigens ja auch damals 1933 das zweite Spiel, dann gleich sozusagen unmittelbar nach dieser Machtübernahme. Es wird sozusagen der deutsche Fußballer auch sozusagen mit dem Hakenkreuz dann in Verbindung gebracht. Also da ist schon so eine, in Anführungszeichen, Mobilmachtstimmung, die da herrscht. Jules Rimet, damals in Personalunion Präsident des französischen Fußballverbands und der FIFA, hat sich da auch ein bisschen unglücklich geäußert. Also es sind sozusagen diese, also so ein bisschen admirativ für die Deutschen und für das, was da passiert, was er dann später aber auch wieder zurückgenommen hat. Diese Mobilmachtstimmung, die da in den 30er Jahren herrscht und die sozusagen ganz klar auch in dieser nationalsozialistischen Inszenierung, in Anführungszeichen, des großen Deutschlands steht.
War das denn in der Weimarer Republik, also in den Jahren davor, etwas entspannter oder?
Also es hat ja ziemlich lange gedauert, also 1931, wenn man sieht, Ende des Ersten Weltkriegs 1918, also ganze 13 Jahre, bis es dann tatsächlich zum Spiel kam. Es gab Mitte der 20er Jahre, ist diese sozusagen, diese Verbannung wird da langsam aufgeweicht, sagen wir es mal so. Auch immer die Schweiz, die sozusagen immer der Türöffner für Deutschland war, immer die ersten Länderspiele und auch die ersten Vereinsspiele gegen Schweizer Mannschaften, das ist sozusagen eine Tradition. Aber da ist sozusagen erstmal wenig Kontakt. Versailler Vertrag, in Anführungszeichen, das Schanddiktat von Versailles. Also da ist erstmal relativ wenig Kontakt. Und Mitte der 20er Jahre beginnt es dann langsam aufzuweichen. Und man sieht dann eben, 13 Jahre dauert es, bis 1931 dann das erste Mal die Nationalmannschaften, sozusagen die richtigen Nationalmannschaften, wir klammern dieses Spiel 1898 jetzt mal aus, sozusagen aufeinandertreffen.
Wenn man sich dann die französische Presse in den 30er Jahren, also während der NS-Herrschaft anschaut, dann listet sie, zumindest habe ich das gelesen, ja, diese deutschen Siege, die dann mehrheitlich da zu verzeichnen sind in den Duellen, ja, als Zeichen von Disziplin, Stärke, Organisation etc. der Deutschen auf. Wurde Fußball da, kann man das sagen, vielleicht so eine Art politischem Seismographen?
Das kann man sagen. Also der Fußball war und ist immer politisch. Das sollte man vielleicht auch nochmal ganz vorne weg sagen. Sozusagen zu jeder Zeit sind Fußball und Politik, Sport und Politik untrennbar miteinander verbunden. Das spielt immer eine Rolle. Und so eben auch in den 1930er Jahren. Man kann vielleicht noch generell sagen, dass Frankreich in den 1930er Jahren der Sportpartner Nummer 1 von Nazi-Deutschland wird und es in allen Sportarten extrem viele Begegnungen gibt. Dieses Messen, auch diese Bewunderung, die Sie gerade angesprochen haben. Es gibt da sozusagen nur eine Ausnahme, 1938, da werden sie bei der WM einmal ausgepfiffen vom Pariser Publikum, aber ansonsten ist es eigentlich der Sportpartner Nummer 1 von Frankreich in dieser Zeit.
Jetzt sagen Sie Sportpartner, gibt es denn da eine besondere deutsch-französische Rivalität auch, wenn ich das jetzt nochmal mir heute anschaue? Ja, diese deutsch-französischen Länderspiele sind schon was Besonderes, aber ich tut mich dann doch noch schwer, so Frankreich jetzt heute als großen Rivalen im Fußball zu deklarieren. Das sind ja eigentlich eher die Engländer. Ist das damals irgendwie anders?
Nee, das ist damals nicht anders. Das ist eher so, dass Frankreich dann auf Deutschland als großen Rivalen bringt, dass aber Deutschland eher nach England, dann später natürlich auch in die Niederlande blickt sozusagen. Das sind sozusagen die Mannschaften, gegen die man sich messen muss. Und bei Frankreich dauert es ziemlich lange. Und ich würde auch sagen, das ist sozusagen dann eher was jetzt in den letzten Jahrzehnten sich so richtig rauskristallisiert hat, dass man jetzt auch Frankreich als wirklich ernstzunehmenden Rivalen wahrnimmt. Man könnte da so um die Jahrtausendwende, die WM 98, die WM 2006, das sind so Punkte, wo man sagen kann, mittlerweile ist Frankreich jetzt sozusagen ein Rivale auf Augenhöhe, auch für Deutschland, für die Bundesrepublik. Aber vorher war das nicht sozusagen, da war das eher nur eine Einbahnstraße von Frankreich nach Deutschland und nicht sozusagen zurück.
Jetzt haben wir ja die WM, diese erste Mega-WM da mit 48 Teams, ich glaube mehr als 100 Spiele, 104 Spiele in Kanada, Mexiko und den USA. Wenn ich das richtig sehe, Frankreich und Deutschland könnten frühestens im, ja, wie heißt das eigentlich, Sechzehntelfinale, das muss man sich ja auch erstmal antrainieren, dieses Wort, aufeinander fallen, also im ersten K.O.-Spiel dieser WM dann. Aber wie würden Sie das heute beschreiben, die Rivalität zwischen beiden? Ist das etwas ganz Besonderes, wenn diese beiden Mannschaften aufeinandertreffen?
Das ist bestimmt was Besonderes als früher und es ist vor allem, würde ich zumindest sagen, offen. Also der Ausgang ist total offen. Der Ausgang ist ziemlich offen und das kommt dann immer auf die Spiele an, wie das dann am Ende ausgeht. Aber ich würde sagen, im Vergleich zu früher ist es heute so, dass man bei dem Spiel nicht mehr irgendwie sagen kann, naja, im Normalfall gewinnt die Deutschland, sondern es ist eher so, dass es ein offenes Spiel ist, vielleicht sogar aktuell mit leichten Vorteilen für Frankreich. Aber da ich bin Historiker, ich wage keine Prognosen für diese WM abzugeben. Aber ja, so will ich es ungefähr einordnen. Also ein Spiel auf Augenhöhe.
Eine politische Dimension hat das nicht mehr, oder? So ein Disländerspiel.
Also ich würde sagen, eher nein. Das kommt natürlich auch immer darauf an, was unmittelbar davor passiert, wie das eingebettet wird. Aber dadurch, dass wir ja schon seit den 1990er Jahren nochmal so eine forcierte Globalisierung haben, der Sportmarkt wird immer internationaler. Also ich glaube, da haben diese wirklich harten Rivalitäten, wie man 82 das an Sevilla sehen kann, auch nachgelassen. Aber das heißt nicht, dass es in bestimmten Konstellationen da trotzdem auch um politische Aushandlungsprozesse gehen kann. Das würde ich schon auch sagen.
Politisch sensibel war aber das Fußballspiel Frankreich gegen Deutschland in Colomb 1952, nur 7 Jahre nach Kriegsende, spielt Frankreich also wieder gegen Deutschland. Wie heikel war dieses Spiel damals?
Das war doch tatsächlich ziemlich heikel. Also man findet im Vorfeld beiden Seiten sozusagen einen regen Kontakt beziehungsweise auch ein reges präventives Denken, was denn passieren könnte. Also die französische Außenministerium warnt vor kommunistischen Traktaten, die im Umfeld des Stadions verteilt werden könnten. Die Bundesrepublik, die gerade erst ihre Hymne sozusagen erhalten hat, möchte, dass die unbedingt in Cologne gespielt wird. Aber da sagen die Franzosen, nee, das ist uns zu heikel. Wir wollen da keine bösen Erinnerungen wecken sozusagen. Und es ist dann auch tatsächlich so, dass ein ehemaliger Deportierter in deportierter Häftlingskleidung in Cologne im Stadion anwesend ist, um sozusagen diese ja kurz zurückliegenden Gräueltaten der Deutschen nochmal allen zu zeigen und nochmal vor Augen zu führen. Also das ist ein ziemlich angespannter Kontext. Am Ende passiert außer diesem Häftling eben relativ wenig. Also es kommt nicht zu Ausschreitungen oder zu irgendwelchen Gewaltakten, aber es ist sozusagen vorher sehr sensibel eingehegt worden.
Wie reagieren die Deutschen auf diesen Häftling?
Das ist ganz interessant. Weder in der westdeutschen noch in der französischen Presse ist von diesem Häftling die Rede. Es gibt ein Bild in Paris Match, das aber nicht veröffentlicht wird, sondern das nur in den Archiven von Paris Match sozusagen von diesem Häftling zu finden ist. Meine Hypothese, ich kann das nicht bestätigen, wäre, dass das doch auch von französischen Stellen unterbunden wurde, dass dieses Bild großflächig abgedruckt wird irgendwie in der Presse. Jedenfalls ist davon in den offiziellen Akten nur wenig zu lesen. Es gibt eben nur dieses Bild dank der Archive von Paris Match, aber damals in Paris Match selbst wurde das nicht abgedruckt. Also auch da sieht man sozusagen der Versuch, das einzuhegen und eben unliebsame Zwischentöne zu vermeiden.
Aber heißt dann auch, es war jetzt nicht von offizieller Seite organisiert, sondern das war jetzt eine private Geschichte, dass dieser Häftling dahin gegangen ist. Und der war dann einfach ein Zuschauer in einer großen Zuschauermasse, jetzt nicht irgendwie besonders exponiert. Ne?
Ganz genau, ja.
Wenn Sie sagen, das war noch alles etwas vorsichtig, die Nationalhymne wurde nicht gespielt, anders als dann 2 Jahre später bei der Fußball-WM in der Schweiz. Kann man trotzdem sagen, das war schon so ein bisschen Versöhnung 1952 in Colombes oder ja, eher ein vorsichtiger Test, ob man wieder miteinander auskommen kann?
Ein vorsichtiger Test, ob man wieder miteinander auskommen kann. Natürlich dadurch, dass sie sozusagen auch Westdeutsche dann in Paris haben, die Paris wiederentdecken und diesmal als in Anführungszeichen gute Deutsche kommen sozusagen und sozusagen dann auch die Pariser Bevölkerung wieder mit denen in Kontakt kommt. Da sind bestimmt auch Kontakte entstanden, die man jetzt schlecht nachweisen kann, aber sozusagen da ist schon auch ein Akt der Versöhnung dabei, aber eben lange nicht so, wie das dann später, wenn ich jetzt an 1962 oder so denke, oder an den Élysée-Vertrag, also lange nicht so, sondern eher noch mit Vorsicht, eher auf ja, dann direkter bilateraler Ebene, wenn irgendwie Zuschauende in Kontakt kommen, aber jetzt nicht als großer Versöhnungsakt, also das würde ich nicht sagen.
Aber dann gibt es ja noch neben diesem ersten offiziellen Länderspiel nach dem Zweiten Weltkrieg, gibt es noch ein Jugendspiel, was da in diesem Zusammenhang wichtig ist, nämlich zwischen Ludwigsburg und Montbéliard, das kurz danach stattfand. Welche Bedeutung hatte das?
Das ist natürlich dann nochmal sozusagen im Rahmen dieser Städtepartnerschaften und den Jugendaustauschen, die dann später vor allem losgehen, sind natürlich ganz elementare Erfahrungen, die die Jugendlichen aus beiden Ländern miteinander machen können, die am Ende wahrscheinlich auch viel wichtiger sind als diese großen symbolträchtigen Akte oder als diese großen Länderspiele, weil da eben auf niedrigschwelliger Ebene sozusagen man ins Nachbarland fährt, sich austauscht, über den Fußball in Kontakt kommt. Für die Versöhnung sind das mit Sicherheit nochmal wichtigere Punkte als jetzt diese großen Fußballspiele, obwohl auch von denen so Annäherungen auf unterschwelliger bilateraler Ebene auch da sozusagen bestimmt was bewegt wurde.
Deutsch-französische Annäherung im Fußball eher von unten nach oben als umgekehrt?
Würde ich sagen.
Und war der Austausch denn intensiv tatsächlich dann ab den 50er Jahren auf unterer Ebene zwischen Jugendmannschaften, zwischen Vereinsmannschaften, zwischen beiden Ländern oder war das dann doch irgendwie punktuell ein paar Mal im Jahr nur?
Doch, das geht schon dann sehr stark los. Ich würde sagen, so 54, 55 ist so die richtige Take-off-Phase. Vorher sieht man ja auch in solchen, wenn man sich die Umfragen anschaut und der französischen Bevölkerung, da ist schon noch eine große, selbst also natürlich nachvollziehbar, eine große Skepsis gegenüber dem Nachbarland da. Aber das ändert sich Mitte der 50er Jahre und dementsprechend geht das dann auch richtig los mit diesen Fußballbeziehungen. Und was man natürlich auch sagen muss, wenn man sich jetzt die Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg mit der Zeit nach dem Ersten Weltkrieg vergleicht, dann ist es viel schneller. Also wir haben 4 Jahre nach dem Kriegsende 1949 das erste Vereinsspiel. Saint-Étienne kommt in die Pfalz nach Kaiserslautern. Das wäre undenkbar gewesen nach dem Versailler Vertrag. Und da dauert das eben viel länger. Also wir haben schon Lernprozesse, die sich da aufgetan haben, die auch dazu führen, dass das Ganze schneller vonstatten geht. Aber so eine richtige Take-off-Phase Mitte der 50er Jahre geht es so richtig los. Vorher ist es schon noch gebremst. eingehegt, vorsichtig und ja, sich herantastend.
Dann gibt es ja auch noch den Sonderfall Saarland.
Ja, genau. Das Saarland ist der Spezialfall. Der FC Saarbrücken, der 1949 sogar in der zweiten französischen Liga antritt und sozusagen damit fußballerisch die Zugehörigkeit der Saar zu Frankreich symbolisieren soll, was dann aber am Ende grundlegend schief geht, weil nämlich der Saarländische Fußballverband sich dann letztendlich doch dafür entscheidet, in den westdeutschen Instanzen mitzuspielen, also in der Oberliga Südwest dann damals der FC Saarbrücken antritt. Gleichzeitig ist aber auch eine saarländische Nationalmannschaft gibt, die sozusagen diesen Autonomieanspruch der Saar nach außen vertreten soll. Und dann haben sie sozusagen die sehr komische, dass die Spieler des FC Saarbrücken sozusagen am Wochenende in der Oberliga Südwest, also in der Bundesrepublik, antreten und gleichzeitig mit der saarländischen Nationalmannschaft aber sagen sollen, wir sind autonom und wir sind zwischen den beiden Ländern. Also das sind dann sozusagen diese Geschichten, die sie in dieser Zeit finden. Auch da ist es so, als es dann darum geht, 1949, ob der FC Saarbrücken dauerhaft in die französischen Ligasysteme integriert werden soll, ist einmal das Saarland, also der Saarländische Fußballverband dagegen, aber auch der Elsässer Fußballverband sagt, nee, mit diesen Deutschen wollen wir nichts zu tun haben, die haben hier nichts zu suchen. Also da sehen Sie sozusagen auch noch diese Nachwirkungen des Zweiten Weltkriegs und die klare Ablehnung, sodass dann auf lange Sicht relativ klar war, das Saarland wird fußballerisch zur Bundesrepublik gehören.
War das sportlich, wenn wir jetzt mal rein sportlich drauf schauen, die bessere Entscheidung zur Bundesrepublik, weil die Bundesliga, die dann ja erst später, 1963 war es, gegründet wird, irgendwie sportlich interessanter ist als die französische erste Liga damals?
Das kann schon sein. Für den FC Saarbrücken war das, glaube ich, sogar ziemlich gleichwertig, beziehungsweise wenn die waren damals, die sind Erster geworden in dieser zweiten französischen Liga und wären deshalb sozusagen aufgestiegen und hätten dann in der ersten Liga mitgemischt. Aber gerade für die Vereine, die sozusagen an der pfälzisch-saarländischen Grenze liegen, war natürlich sozusagen die Pfalz und die Bundesrepublik viel interessanter. Und die hatten ja am Ende auch ihr Wort, da mitzureden im saarländischen Fußballverband. Also für die waren sozusagen die Kontakte in die Pfalz beziehungsweise in den Südwesten dann deutlich attraktiver als das für Mannschaft in Homburg ist einfach interessanter, als irgendwie gegen Metz zu spielen oder so.
Und auch historisch gewachsen.
Genau, ne? Und historisch gewachsen, absolut.
Wir schauen gleich nochmal auf die Vereinsstruktur und die Stadien in Frankreich und Deutschland, aber Sie haben das Thema ja gerade schon mal erwähnt, wir müssen auch darüber sprechen, 1982 Sevilla, Patrick Battiston und Toni Schumacher knallen da gegeneinander, schweres Foul vom deutschen Nationaltorhüter, das sorgt damals für eine halbe Staatskrise oder wie muss man das bezeichnen?
Den Eindruck konnte man zumindest damals haben mit großen Aufmachern, die Bestie und so weiter und so fort. Der Stefan Klemm hat vor kurzem ein Buch zu Sevilla 82 geschrieben und hat da auch nochmal mit den Spielern geredet und hat dann doch gezeigt, dass es gar nicht so dramatisch war, wie das nach außen hin sozusagen kolportiert worden ist. Es zeigt sozusagen, dass da trotzdem irgendwie noch was in der Luft lag sozusagen, dass da sozusagen noch Spannungen waren und dass sich dann zumindest von der Presse irgendwie so darstellt, stellen ließ. Aber alles in allem, glaube ich, kann man trotz des Hochkochens damals sagen, war das auch jetzt nichts, was irgendwie die deutsch-französische Freundschaft ernsthaft in Gefahr gebracht hätte, sondern das war halt eben dieser sehr unglückliche Moment, der da abgelaufen ist. Und es gab ja dann später auch diese Versöhnungsaktion in Metz zwischen Battiston und Schumacher. Ich glaube, das darf man auch nicht heißer kochen, als es eigentlich war.
Versöhnung trotz dieses irritierenden Kommentars von Schumacher, der dann sagt, dann zahle ich ihm eben seine Jacket-Kronen. Ne?
Genau, ja. Also natürlich auch unglückliche Stellungnahmen, die dann da noch dazukommen, die das Ganze dann noch ein bisschen mehr haben aufkochen lassen, absolut.
Aber es ist tatsächlich bis heute ein Thema, was Leute oder Menschen, die sich mit dem Sport und die sich so ein bisschen mit Deutschland-Frankreich beschäftigen, alle kennen, oder?
Absolut. Das ist sozusagen der große Erinnerungsort der deutsch-französischen Fußballbeziehung, was ein bisschen schade ist, finde ich. Deshalb versuche ich auch immer sozusagen, ja, schaut doch mal auf die Zeit vorher, schaut doch mal eher, was da noch so alles los war. Es ist halt einfach so, dieses passt so gut in diese Erzählung und so weiter. Also es ist schon das, woran heute alle denken. Genau, aber da war eben auch noch viel, viel mehr, was dann so ein bisschen in Vergessenheit gerät, was ich immer ein bisschen schade finde.
Beispiel, dass die französische Nationalmannschaft beim Anschlag Bataclan und wo die deutsche Nationalmannschaft ja gerade im Stade de France gespielt hat, dann über Nacht, ne, sind die doch geblieben in dem Stadion zusammen mit den Deutschen. Also auch ein Erinnerungsort, wenn man so will, der sich ein bisschen stärker festsetzen könnte.
Absolut, absolut. Das wäre ein Beispiel. Oder auch 1962, unmittelbar vorm Élysée-Vertrag, gibt es ein Länderspiel in Stuttgart im Oktober und das wird auch als großer deutsch-französischer Freundschaftsakt gelabelt. Und der Bundespräsident Heinrich Lübke ist im Stadion. Das ist erst das zweite Mal, dass ein Bundespräsident bei einem Fußball-Länderspiel ist. Vorher war einmal Theodor Heuss im Stadion, das ist das zweite Mal. Und er begrüßt die Mannschaften, er ist sozusagen, er hält eine Rede, er spricht die Mannschaften an und zeigt als Akt der deutsch-französischen Freundschaft, es geht Richtung Élysée-Vertrag, es ist sozusagen auch da Versöhnung in der Luft. Also das ist was, was man dann ganz oft doch vergisst, wenn man an Sevilla 82 denkt, dass so solche Dinge eben vorher auch passiert sind.
Haben wir eben bislang über Länderspiele gesprochen, also über diese großen symbolischen Begegnungen zwischen beiden Nationen. Ihr aktuelles Promotionsprojekt, das setzt aber auf einer ganz anderen Ebene an. Da geht es um die Stadien jenseits der großen Metropolen in Frankreich und in Westdeutschland von den 50er Jahren bis in die 80er Jahre. Also dort, wo Fußball jetzt nicht unbedingt Nationalgefühl auslöst, sondern eben Alltag ist, ne? In der Stadt, in der Familie. Da geht es um Gewohnheiten, da geht es um Geräusche, Gerüche, wie auch immer. Warum ist dieser Blick für Sie so interessant und so wichtig?
Ja, weil man, ich glaube, an diesen Stadien, die eben gerade auch nicht jetzt in den großen Metropolen, ich sag mal Paris und Berlin liegen, sondern so ein bisschen abseits des großen Geschehens doch auch ganz gut sehen kann, erstmals wie Fußballkultur eigentlich so beschaffen ist und was Sie eben gerade gesagt haben, wie sozusagen so ein Fußballalltag funktioniert. Und gleichzeitig kann man eben bei diesen Stadien ganz viel ablesen über sozusagen das Größere, über deutsch-französische Verhältnisse, aber auch über die Entwicklung der französischen und der westdeutschen Gesellschaft in dieser Zeit und sich angucken, wie das im Stadion auch verhandelt wurde und wie sozusagen sich auch beide gegenseitig beeinflusst haben, wenn auch immer sozusagen, das haben wir vorher ja schon ein paar Mal gesagt, eher mit dem Blick von Frankreich in die Bundesrepublik als von Bundesrepublik in die Frankreich. Das ist sozusagen auch ganz zentral für diesen Zeitraum, aber trotzdem kann man sozusagen über dieses eigentlich erstmal, naja, nicht so prominent erscheinende Stadien doch viel ablesen über gesellschaftliche Trends, über Entwicklungen, über Prozesse, die sich dann sozusagen im Hintergrund abspielen und die sich dann auch im Stadion niederschlagen.
Jetzt umfassen historische Promotionen ja gerne mal ein paar hundert Seiten. Welche Ergebnisse können Sie verdichtet zusammenfassen, wie die sich unterscheiden, die Stadien in Deutschland und Frankreich? Was ist vielleicht besonders für Zuhörer, die sich jetzt nicht so sehr in dieser Materie auskennen, besonders aus Ihrer Perspektive überraschend?
Also zuerst muss man mal sagen, das ist vielleicht weniger überraschend, aber das ist sozusagen die Grundvoraussetzung, dass in Frankreich sozusagen deutlich weniger Zuschauer in die Stadien gehen, als es in der Bundesrepublik der Fall ist. Und sozusagen in Frankreich das eigentlich auch bis dann zur EM 1984, das ist nämlich das Turnier, das in Frankreich ausgetragen wird. Und im Vorfeld dieser EM 1984 ruft Frankreich die Operation Grand Stade, also große Stadien aus, um sozusagen Anschluss zu finden an die Bundesrepublik. Man schaut dann auch in die Bundesrepublik, wie haben die das gemacht, beispielsweise für die WM 1974, die ja da stattfand, und sich dann versucht, daran zu orientieren. Aber generell kann man eben sagen, dass die Publikumszahlen doch deutlich abweichen.
Ist auch heute noch so, ne? Also ich meine, ein deutsches Zweitligastadion ist häufig größer als in der französischen ersten Liga, jetzt nicht bei den ganz großen, ne?
Ja, genau, das ist auch heute noch so. Paris ist ein bisschen die Ausnahme. Paris ist ja auch erst ein Club, der Mitte der 70er Jahre sozusagen aus dem Nichts kreiert wird. Es gab zwar schon Vorläufer in Paris, die aber in den 60er Jahren sozusagen alle nach und nach verschwinden. Paris Saint-Germain wird dann sozusagen in der Mitte der 70er Jahre aus der Taufe gehoben, aus dem Nichts kreiert. Ist vielleicht so ein Fall, der ja heute doch jetzt auch mit dem Sieg der Champions League jetzt vor kurzem so präsenter ist. Ich glaube, das kann man auf jeden Fall festhalten. Und das ist in Frankreich sozusagen, das ist ein roter Faden, der sich durchzieht, die Suche nach einem 100.000-Personen-Stadion. Großes, repräsentatives Stadion. Heute denkt man sofort an Stade de France, vor den Toren sozusagen von Paris.
Aber heute Abend das Aztekenstadion.
Genau, das Aztekenstadion wäre auch so ein Vorbild sozusagen, das gebaut wurde da in Mexiko 1966. Aber sozusagen die Suche nach einem großen 100.000-Mann-Stadion. Wir haben in Deutschland sozusagen das Olympiastadion in Berlin, das sozusagen diese repräsentative Funktion innehatte. Und in Frankreich gab es das eben lange nicht. Das wird das erste Mal richtig diskutiert für die Olympischen Spiele 1924. Aber dann entscheidet man sich für dieses Stadion in Colombes, um das es vorhin auch schon ging, das sozusagen dann ausgebaut wird. Aber diese Suche ist sozusagen ein roter Faden und versucht, ein repräsentatives Stadion für Frankreich zu bauen. Und das gelingt halt erst dann im Endeffekt mit dem Stade de France in den 90er Jahren. Das ist, glaube ich, auch nochmal so ein Versuch des Anschlussfindens, ja, an die restliche Entwicklung in Europa, aber auch an die Bundesrepublik.
Jetzt habe ich das vielleicht nicht ganz richtig interpretiert oder verstanden, aber Sie haben gerade gesagt, auch Paris erst in den 70er Jahren da den richtigen großen Club, der sich dann da entwickelt. Das klingt alles so ein bisschen, als wäre diese Vereinsentwicklung doch recht schwierig, mühsam in Frankreich, vielleicht auch künstlich. Und das ja, unterscheidet Frankreich dann vielleicht doch sehr stark von dem, was in Deutschland da passiert. Ich meine, ich möchte diesen Namen jetzt ungern in den Mund nehmen von Schalke 04, aber in dem Fall muss man es vielleicht machen. Da hat das ja eine unglaubliche Tradition da mit den Bergleuten und schon früh in den 20er Jahren hat das eine einfach auch, ich sag mal, deutschlandweite Bedeutung, diese Clubs. Und da gibt es ja viele von in oder mehrere von in Deutschland, die auf so eine reiche Geschichte zurückblicken. Das gibt es in Frankreich so nicht.
Das gibt es schon. Also das Pendant von Schalke 04 wäre Lens, der FC Lens sozusagen, auch ein Bergbaugebiet. Aber sie haben halt eben, sie müssen immer sozusagen die Dimension runterschrauben. Also sie haben sozusagen ein vergleichbares Phänomen, aber sozusagen nicht mit den gleichen Auswüchsen oder mit dem gleichen Enthusiasmus vielleicht, wie es in der Bundesrepublik ist. Aber sie haben solche Sachen schon. Sie haben in den 70er Jahren Saint-Étienne, der französische Rekordmeister sozusagen, wo dieses Epopee, also das grüne Märchen, wo die im Europapokal gegen die Bayern 1976 in Glasgow unterliegen. Man sagt, weil die Pfosten damals nicht rund, sondern eckig waren. Also da gibt's Geschichten und Legenden. Und dann werden die ja auch von Valéry Giscard d'Estaing im Élysée-Palast empfangen, sozusagen bekommen ihre Triumphfahrt über die Champs-Élysées. Und da sehen Sie, da gibt's schon vergleichbare Phänomene, die aber eben von der Skala immer ein bisschen weiter unten rangieren, als das in der Bundesrepublik ist. Vielleicht ein Gegenbeispiel zu dem, was ich sage, wäre Stade de Reims in 50er Jahren, die große Mannschaft in Frankreich. Und da kommt in Reims so gar kein Elan auf. Also die spielen davor leeren Rängen, die sind ziemlich, ziemlich geknickt, spielen dann auch ihre Europapokalspiele oftmals in Paris, um mehr Zuschauerinnen anzulocken. Das wäre sozusagen ein bisschen der Beweis dafür, dass es dann doch nicht ganz vergleichbar ist. Aber sie haben sozusagen schon auch diese Phänomene, nur eben isolierter und vielleicht mit weniger populärem Enthusiasmus, als es vielleicht in der Bundesrepublik der Fall ist.
Muss man bei Saint-Étienne sagen, kennt vielleicht nicht jeder oder kann nicht jeder geografisch verorten, sagen wir es mal so, also vom Fußball, der Fußballname ist natürlich wohlklingend, im Süden von Lyon gelegen. Ne?
Genau.
Also und eine Bergarbeiter, Bergarbeiterstadt, also durchaus nicht besonders reich, vergleichbar mit dem Ruhrgebiet, wenn man so will, ne?
Genau, genau. Und da ist sozusagen ein Manager, der Roger Rocher, der da damals Anfang der 60er Jahre sozusagen den Verein übernimmt, der Studienreisen nach England macht, sich da sozusagen anschaut, wie machen die das da? Und dann vieles auch aus der Bundesrepublik, aber eben auch vor allem aus England nach Saint-Étienne importiert und dann sozusagen auch das, was wir heute sozusagen als gegeben hinnehmen, also Merchandising, Werbung auf den Trikots und so weiter, das alles in Saint-Étienne einführt, Verträge mit dem Fernsehen schließt, dass Saint-Étienne auch auf dem Fernsehen gezeigt wird und so weiter und dann ganz viel dafür tut, dass diese Mannschaft in den 70er Jahren das Aushängeschild des französischen Fußballs ist und auch lange danach noch, fällt dann aber letztendlich 1982 über eine schwarze Kasse, die er angelegt hat, um die Spieler zu bezahlen, er muss dann zurücktreten und dann ist sozusagen die große Krise in Saint-Étienne, aber das ist sozusagen die Mannschaft, die in den 70er Jahren dann nach Reims in den 50ern wieder dafür sorgt, dass Frankreich auf der internationalen Fußballbühne sozusagen mit einem Namen verbunden wird. Genau, also das ist sozusagen aber auch eben eine Stadt, wo jetzt nicht der Bär steppt, sage ich mal.
Wenn Sie auch sagen, bei Reims hat das in der Region jetzt kein besonders großes Echo hervorgerufen. Die spielen dann zum Teil in Paris irgendwie das Ganze. Die spielen dann eben gut Fußball, aber die Bevölkerung gutiert das nicht so oder ist zumindest nicht so enthusiastisch. Wer organisiert dann den Verein? Wer steckt dann hinter dem Erfolg? Wer finanziert das, wenn es doch dann zu wenig Zuschauer gibt?
Also viel wird, das gilt aber für beide Länder, durch die Städte finanziert. Also es ist lange Zeit eben so, dass die Städte Geld reinstecken. Es ist immer die Frage, gehört ein Stadion der Stadt? So ist es in Reims, so wird es auch dann in Mitte der 60er Jahre in Saint-Étienne. Oder gehört das Stadion dem Verein? In Reims ist es immer wieder so, dass man versucht, die Champagnerhersteller dazu zu bewegen, eben Geld zu geben, Geld in den Verein zu stecken. Die sind dann immer ein bisschen zaghaft und sagen, ist es wirklich unser Klientel? Klientel lohnt sich das wirklich. Die geben dann schon auch immer ein bisschen Geld, machen Werbung und so weiter, aber die sind dann doch eher zurückhaltend und müssen immer wieder aufs Neue überzeugt werden, dann doch in diesen Verein zu investieren. Und in Saint-Étienne ist es die Manu France, ein großer Versandhandel, aber auch für alles Mögliche, also auch Jagdwaffen und sowas haben die gemacht, die da auch mit drin sind. Und die Einzelhandelskette Casino, die es auch heute noch gibt, so ähnlich wie Carrefour oder so, eben die am Anfang dieses Vereins stehen und da ziemlich viel Geld auch geben.
Wenn Sie da sagen, die Champagnerhersteller haben da so ein bisschen Bedenken gehabt, so nach dem Motto, ist vielleicht nicht ganz unsere Klientel. Wer ist denn dann die Klientel eigentlich, die da jedes Wochenende ins Fußballstadion strömt? Ist das in Frankreich eine andere als in Deutschland in der Zeit?
Also ich würde sagen, das ist nicht unbedingt eine andere. Wir müssen ja erstmal sagen, dass der Fußball am Anfang erstmal ein bürgerliches Phänomen ist, wenn er von England sozusagen auf den Kontinent kommt und von Bürgern gespielt wird und sich dann erst später sozusagen, was die Class betrifft, sozusagen verbreitert. Also in Saint-Étienne gibt es, glaube ich, Umfragen. Ich meine mich zu erinnern, dass das 40% Arbeiterschaft ist, die da ins Stadion gehen.
In den 70er Jahren.
Ja, genau, in den 70er Jahren. Und dann ganz viele, die dann unter Etudiant, also es können dann Schüler, Studenten und so weiter sein, die dann die zweitgrößte Gruppe bilden. Ja, und ich sag mal so, die gehobeneren Schichten, in Anführungszeichen, haben dann erstmal Berührungsängste mit dem Fußball. Das dauert ziemlich lange. In der Bundesrepublik gibt es da immer die Geschichte von Franz Beckenbauer, der dann auf die Opernbälle geht und sozusagen dann die Politiker auch ins Stadion holt. Also dann geht es richtig los mit diesem Austausch. Aber es sind vor allem erstmal die Arbeiterschaft größtenteils, wobei natürlich auch Interessierte sozusagen aus den Bürgerschaftsschichten dann auch im Stadion zu finden sind.
Allgemein diese Wellen der Entwicklung, jetzt haben Sie gerade wieder den Kaiser genannt, der dann nochmal irgendwie breitere Schichten anwirbt für den FC Bayern München. Allgemein diese Kommerzialisierung, Merchandising und so weiter, läuft das halbwegs parallel zwischen Deutschland und Frankreich oder gibt es da unterschiedliche Schwerpunkte, sage ich mal?
Also es ist so, dass in Frankreich man dann doch ein Ticken aufgeschlossener ist, was diese Kommerzialisierung anbelangt. Und zwar, weil der DFB sozusagen, das Mantra des DFB ist es, die Gemeinnützigkeit des Verbandes zu erhalten, damit Steuerprivilegien zu haben. Und um die Gemeinnützigkeit zu erhalten, muss man eben nachweisen, dass man kein durch und durch kommerzielles Unternehmen ist. Deshalb ist sozusagen, tritt der DFB nach außen immerhin als Bremser und sagt, nee, erstmal nicht, erstmal keine Werbung, erstmal keine Bandenausstattung, erstmal kein Merchandising. Und da ist man in Frankreich zwar auch schon eher sozusagen antikapitalistisch eingestellt, aber man ist doch offener, was diese neuen Trends anbelangt. Das ist ja auch der Grund, warum es eben bis 1963 dauert, bis die Bundesliga eingeführt wird, während man in Frankreich eben schon ab 1932 eine einheitliche Profiliga sozusagen hat. Das ist eben viel früher. Da ist die Bundesrepublik sozusagen einen kleinen Sonderweg gegangen, eben aufgrund dieser Vorbehalte des DFBs. Aber wenn dann sozusagen diese Dinge Einzug erhalten, dann werden die meistens doch in der Bundesrepublik dann größer aufgezogen, als es in Frankreich ist. Also es gibt immer Widerstände, es gibt sozusagen immer diesen double Diskurs, könnte man sagen, nach außen hin, Amateure und so weiter, aber also im DFB drin oder in den Vereinen drin rumort es da und da ist man dann diesen kommerziellen Tendenzen doch schon aufgeschlossener. Und diese richtige Take-off-Phase, die kommt dann aber, und das ist sozusagen da, wo dann mein Untersuchungszeitraum auch endet, in den 80er und 90er Jahren, wo das dann so richtig losgeht und ab den 90er Bossmann-Urteil wäre da ein Punkt sozusagen dieser freien Spielertransfers und so, wo das dann so richtig Fahrt aufnimmt.
Und ist jetzt außerhalb Ihres Untersuchungszeitraums, aber wahrscheinlich ist es doch auch jetzt in Deutschland, ich weiß nicht denkbar, ist vielleicht ein bisschen zu viel gesagt, aber dass zum Beispiel bei PSG jetzt so massiv ein katarischer Investor drin ist, dass da hätten die Deutschen vielleicht auch ein bisschen mehr Bauchschmerzen, oder? Würde ich jetzt vom Gefühl sagen.
Genau, es gibt ja diese 50+1-Regel, also ja. Sozusagen der Verein muss der Mehrheitsanteileigner sein. Das ist sozusagen ja auch diese deutsche Besonderheit, was jetzt PSG und Katar angeht. Ich habe ja vorhin schon gesagt, dass PSG sowieso sozusagen ein Club ist, der 1970er Jahre, ich sag mal, erfunden wird. Das ist nicht ganz korrekt, aber sozusagen aus dem Nichts hervorgehoben wird. Und mich überrascht es dann immer sehr, wenn man dann sagt, ja, und jetzt Katar ist natürlich nochmal ein neuer Step, aber eigentlich ist der Club von Anfang an kein, in Anführungszeichen, historisch gewachsener Verein, sondern eben einer, der aus der Torte gehoben wird und dann sozusagen als Hauptstadtclub dient in der Bundesrepublik durch 50+1, auch durch eine relativ starke organisierte Fanbewegung, sind da dann schon auch immer noch mal größere Grenzen vielleicht gesetzt, als es in Frankreich der Fall ist.
Künstlicher Club in Paris schon seit den 70er Jahren. Kann man das sagen, dass der französische Fußball heute auch immer noch stärker regional geprägt ist, weil es eben ja so lange keine so dominante nationale Fußballkultur gab?
Schon, aber das nimmt ab. Also vorher haben wir die Beispiele Reims und Saint-Étienne, das ist ganz klar, das sind sozusagen isolierte Clubs sozusagen, die ich übertreibe jetzt, ja. Man wird mich jetzt schelten, aber die mitten in der Pampa liegen, man wird mich jetzt sehr schelten dafür. Und das ändert sich dann eben auch erst 80er Jahre mit Paris Saint-Germain. Die brauchen eben auch so eine Anfangsphase, aber mittlerweile ist es ja schon so, dass jetzt Paris sozusagen das Zentrum ist, auch andauernd Meister wird, auch meistens Pokalsieger, wenn nicht wie dieses Jahr Lens das dann mal macht. Aber also das ist schon so, dass es auch abgenommen hat und wir diesen Hauptstadtclub haben, der schon sehr dominierend ist.
Wie sieht es aus mit der Fanstruktur, wenn man jetzt mal auf das Land guckt? In Deutschland ist es ja so, da gibt es natürlich nicht nur Bayern-Fans, also Fans vom FC Bayern München, nicht nur in München und dem Umland, was ich noch nachvollziehen könnte, aber es gibt natürlich auch Leute in Dortmund oder also im Ruhrgebiet oder auch in Norddeutschland, die jetzt sich als Bayern-Fans outen. Mhm. Ist das in Frankreich auch so, dass man, also Saint-Étienne, dass die nicht nur in der Region rund um Saint-Étienne, Lyon noch etc. ihre Fans einsammeln, sondern auch frankreichweit mittlerweile?
Das ist schon seit, also das ist sozusagen
oder
auch
seit,
da. Ja. Also auch da ist Saint-Étienne sozusagen der Vorreiter. Das beginnt in den 70er Jahren mit diesem Europapokal, mit diesen Erfolgen von Saint-Étienne, das überall in ganz Frankreich, also wenn Sie da in die Archive gehen, das ist auch ganz stolz, der Verein, der dann sozusagen seine Section überall in Frankreich hat und die dann auch auflistet, die werden dann angeschrieben. Also das ist so ein Phänomen, das in den 70er Jahren so richtig boomt in Frankreich. In der Bundesrepublik eben auch seit der Bundesliga-Gründung und meine Vermutung wäre eben, dass es auch viel mit der Rivalität Bayern München, Borussia Mönchengladbach in den 70er Jahren zu tun hat, dass man sozusagen sich entscheiden musste, ist man jetzt Bayern-Fan oder ist man jetzt Borussia Mönchengladbach-Fan? Und dann wurde das eben ja auch wieder politisch sozusagen da hereingetragen, die konservativen Bayern und die progressiven Fohlen. Und dann musste man sich je nachdem positionieren, wie man es eben für sich selber gesehen hat. Also ich glaube, das sind so, die 70er Jahre sind da eine ziemlich entscheidende Zeit für beide Länder.
Diese Rivalitäten, die konnten Sie auch für Frankreich beobachten jetzt in Ihrer Forschung. Also in Deutschland gibt es ja, ist das ja Jahrzehnte alt, ne? Also da gibt es den Schalke-Fan und den Dortmund-Fan und die wollen natürlich zumindest auf so einer gewissen Ebene nichts miteinander zu tun haben. Ist natürlich auch ein bisschen, wird ja durchaus mittlerweile sehr, sehr locker gehandhabt, aber man kann sich dann schon gewissen Lagern zuordnen. Ist das ähnlich in Frankreich?
Das ist absolut, absolut ähnlich. Also der Beispiel wäre Lyon-Saint-Étienne, die verstehen sich auch auf keinen Fall. Oder Metz und Nancy wäre da ein interessantes Beispiel. Und was ja super interessant ist, das ist jetzt auch ein Phänomen der späten 80er, frühen 90er Jahre ist, dass sich diese Rivalitäten mittlerweile über die Grenze fortschreiben. Also sie haben eine Fanfreundschaft zwischen dem FC Kaiserslautern und dem FC Metz. Sie haben eine Fanfreundschaft zwischen Straßburg und Karlsruhe und zwischen Nancy und Saarbrücken. Und sozusagen die Vereine, die sich untereinander in der Bundesrepublik und in Frankreich nicht leiden können, können sich dann sozusagen grenzüberschreitend auch jeweils im anderen Land nicht leiden, beziehungsweise verbünden sich dann miteinander. Und so haben sie beispielsweise, wenn es dann irgendwelche Derbys gibt, auch in, ich nehme jetzt Beispiel Kaiserslautern, haben sie dann auch Fans vom FC Metz, die sozusagen rüberkommen und die Lauter unterstützen. Also auch da haben sie mittlerweile solche grenzüberschreitend sich fortschreibenden Rivalitäten. Die dazu finden.
Ist das ein kleiner Effekt oder gibt es da wirklich tatsächlich dann größere Wanderungen, dass jetzt die Fans nach Straßburg gehen, die deutschen Fans und da Support leisten?
Das ist, glaube ich, doch eine größere Bewegung. Ich kann jetzt keine Zahlen nennen, aber also es gibt auch regelmäßig eben Freundschaftsspiele zwischen diesen Mannschaften. Also für die nächste Saison hat Kaiserslautern das erste Freundschaftsspiel eben in Metz dann schon anberaumt und dann werden diese Fanfreundschaften schon auch gepflegt. Also ich glaube, das gibt auch immer wieder Höhen und Tiefen, wo da mal ein bisschen weniger Kontakt, ein bisschen mehr Kontakt ist, aber generell ist es schon was, glaube ich, was ziemlich prominent in beiden oder in den jeweiligen Städten ist und was da auch schon gelebt wird. Also ich glaube, das ist schon was, wo man auch jetzt nochmal so eine neue Art der Versöhnung und der Versöhnung ist nicht mehr bei der Freundschaft und das
Kooperation.
Genau.
Wenn wir schon bei den Fans sind, unterscheiden sich denn eigentlich und beim Stadion unterscheiden sich deutsche und französische Stadionkulturen oder läuft das auch parallel?
Das läuft schon parallel, eben immer unter der Prämisse, in der Bundesrepublik ist mehr los als in Frankreich. Das ist sozusagen die Grundprämisse, aber ansonsten findet man eben auf unterschiedlichen Skalen schon auch ähnliche Phänomene. Also man bekommt beispielsweise in Metz auch sein Bier und hat seinen Schal dabei und also das
Südtribüne.
Ist schon, das ist schon auch vergleichbar, aber eben immer mit diesem Unterschied, dass auf der einen Seite mehr los ist, auf der anderen Seite vielleicht ein bisschen weniger.
Aber Rituale, Stehplätze, Diskussionen, Sitzplätze und so weiter. Das ist auch genauso zu finden. Herr Didion, machen wir einen Strich drunter, was die Fankulturen anbelangt und die Nationalmannschaft oder die Geschichte der Nationalmannschaft vielleicht. Und schauen wir jetzt aus Anlass der aktuellen WM, die jetzt startet, doch nochmal ja, ein bisschen näher auf die französische Nationalmannschaft. Zum ersten Mal Weltmeister geworden im eigenen Land 1998. Damals gab es ja auch von den Medien, also auch gerade von den deutschen Medien, die Interpretation, dass Frankreich jetzt als Land mit Einwanderern, mit einer sehr langen Einwandererkultur bei sich angekommen wäre, mit dieser Schlagzeile Black Blanc Beurre. Was ist davon eigentlich übrig geblieben, von dieser Erzählung von 1998, dass da eine multikulturelle Mannschaft es geschafft hat und den WM-Titel geholt hat?
Ja, das ist eine spannende Frage. Wenn man sozusagen jetzt mal den negativen Punkt ist, dann ist sozusagen der Gegenpunkt zu 1998, 2010, als es diesen Spielerstreik in Südafrika gab, wo man sozusagen dann alles auf dieses Black Blanc Beurre sozusagen draufgeschoben hat und gesagt hat, ja, die können sich nicht benehmen und die haben keine Manieren. Und ich erinnere mich an die damalige Sportministerin Roselyne Bachelot, die gesagt hat, ja, die Équipe de France, das ist eine Bande von Gangstern, die über kleine, verschüchterte Jungen herrscht sozusagen. Also da ist sozusagen der Gegenbegriff dazu. 1998 sozusagen der Traum sozusagen aus dem Postkolonialismus, die postkolonialen Atours, die postkolonialen Trümpfe sozusagen in dieser Mannschaft zu vereinen und ein gemeinsames France Unie, ein gemeinsames Frankreich zu präsentieren, das gemeinsam daran arbeitet, Weltmeister zu werden und das dann auch schafft sozusagen. Das ist die große Erzählung, aber dass es eben dann doch viel schwieriger ist als so ein Weltmeistertitel, das hat man dann eben in den Jahren danach gesehen mit Diskussionen um Quoten, wie viele Black Blanc Beurre dann eben am Ende in der Mannschaft vertreten sein sollen, hinter den Kulissen immer wieder Gerüchte und so weiter und so fort. Nichtsdestotrotz hat diese WM 1998, wenn man jetzt auf die Bundesrepublik schaut, auch nochmal einen anderen Blick auf Frankreich zugelassen. Und wir haben dann ja auch in der Bundesrepublik, die sich sozusagen wiedererkennt als Multikulti, WM 2006, auch da wären dann wieder die Schattenseiten, die Diskussion um Mesut Özil und so weiter. Wir erinnern uns alle, aber da haben wir sozusagen so ein Moment, so ein Zeitfenster, wo das sozusagen als große Trümpfe dasteht, was dann aber eben in der Realität immer sehr schwer ja, zu halten war, beziehungsweise was dann in der Realität immer auf den harten Alltag getroffen ist, so könnte man das sagen, mit Problemen, die sich dann daraus ergaben. Aber diese WM 1998, dieser Sieg, der steht eben ganz klar im Zeichen von Black Blanc Beurre und das wird ja, glaube ich, auch die nächsten Jahre so stehen bleiben. Ich glaube, das kann man sagen.
Wenn Sie da über die Quotendiskussion sprechen, die es da zwischenzeitlich gab, das hat sich ja erledigt. Wenn man sich die aktuelle französische Nationalmannschaft anschaut, dann ist das ja praktisch, weiß ich nicht, 95% oder was, Fußballer mit einer Einwanderungsgeschichte.
Genau, und das wird als positives sozusagen die Trümpfe dieser postkolonialen Geschichte eben dann da eben im Fußball ganz klar zu sehen. Und ich meine, die sind super erfolgreich. Also
ja, ja,
sind 2018 Weltmeister geworden und sind jetzt wieder zumindest Mitfavorit. Ob sie es am Ende machen, ist die andere Frage. Aber also das ist ja auch schon eine Erfolgsgeschichte. Aber man darf eben nicht vergessen, dass der harte Alltag dann doch immer anders ist, dass es dann immer noch Rassismen eben auch in der französischen Bevölkerung gibt, die nicht mit der WM 1998 plötzlich weggewischt waren oder auch nicht mit dem WM-Sieg 2018, sondern das sind halt immer dann herausgehobene Momente, die dann aber sozusagen, und man hofft natürlich, dass die dann zu einem Umdenken führen, aber dass es eben so einfach nicht ist, das zeigt dann ja der harte Alltag sozusagen.
Kann man denn sagen, dass Fußball in Frankreich eine wahre Integrationsmaschine heute ist oder noch ist?
Ich würde sagen, auch da gibt es sozusagen die Schattenseiten, da gibt es positive Seiten, da gibt es diese Idee auch sozusagen diese Jugendförderung, die man ja auch etabliert hat in Frankreich dann auch in den 90er Jahren, also seit 1988.
Die dann auch Vorbild für Deutschland war, ne? Am Ende,
genau.
Also bei der Reform.
Genau. Also wir haben 1988 das Institut National de Football in Clairefontaine sozusagen, das da eröffnet. Es gibt da schon Vorläufer, es gibt da auch schon Planungen seit den 70er Jahren, so ein Leistungszentrum beziehungsweise dann auch regionale Leistungszentren aufzubauen. Aber das ist was 88 dann so richtig an den Start geht und was sozusagen auch da jetzt unabhängig der Herkunft sozusagen den jungen Fußballern ermöglicht, sozusagen in die Équipe de France zu kommen. Und dieses System, wie Sie gerade richtig schon gesagt haben, schaut man sich eben in der Bundesrepublik auch ganz genau an und adaptiert es dann auch. Aber das ist sozusagen was da auch nochmal eine Rolle spielt.
Jetzt ist Schluss. Deutschland gewinnt verdient, sehr verdient, 2:0 in Frankreich. Das ist erst der dritte deutsche Auswärtssieg auf französischem Boden. Der erste seit mehr als 10 Jahren. Respekt.
Folge 105 von Frankophil über deutsch-französische Fußballrivalität mit dem Historiker Philippe Didion. Wissenschaftliche Begleitung Landry Charrier. Der Dank für Förderung und Unterstützung geht an die Gustav-Stresemann-Stiftung und den Deutsch-Französischen Bürgerfonds. Mein Name ist Andreas Noll.